ARD.
Liebe Leute, alle Plus, Minus, Hardcore-Fans, die jetzt zuhören und unseren Podcast natürlich abonniert haben. Uns gibt's jetzt schon ein paar Monate und wir wollen unbedingt wissen, wie gefällt euch das? Was sollen wir unbedingt so weitermachen? Was vielleicht ein bisschen weniger? Wir brauchen mal eure Meinung.
Genau, schreibt uns an plus-podcast@ard. Übrigens auch, wenn ihr nicht die Ultra-Hardcore-Fans seid, sondern vielleicht tatsächlich gewinnbringende Kritikpunkte habt, dann würde uns das sehr interessieren. Wir wollen besser werden und das können wir wahrscheinlich am allerbesten, wenn ihr uns sagt, wie wir besser werden können, damit es euch noch besser gefällt. plus-podcast@ard.de.
So, haben wir das auch erledigt, ganz ordentlich zu Anfang des Jahres. Aber was waren denn das überhaupt für Weihnachten? Wir sind jetzt schon mittendrin im Januar, aber so richtig erholt fühle ich mich nicht. Denn eine richtige Weihnachtspause gab es überhaupt nicht. Plötzlich herrschen ganz neue politische Sitten. Riesentrubel über das, was da ungefragt und unerwartet aus den USA zu uns rüberschwappt. Einmischung in unseren Wahlkampf.
Ausgelöst durch den wahrscheinlich schillerndsten, auffälligsten, am lautesten polternden Unternehmer unserer Zeit, Elon Musk. Der hat unsere Weihnachtsruhe mit seinen Statements gesprengt, würde ich sagen. Schlagzeilen in allen deutschen Medien über die Feiertage. Elon Musk macht in Deutschland Wahlkampf für die AfD.
Arrangiert auf seiner Plattform X ein 75-Minuten-Gespräch zwischen der Parteichefin Alice Weidel und ihm selbst. Ruft darin auch mehrfach explizit zur Wahl der AfD auf. Und das hat er ja schon zwischen den Jahren gemacht, in seinem Gastkommentar in der Welt am Sonntag, als er geschrieben hat, die AfD sei der letzte Funke Hoffnung für unser Land. Außerdem hat er Bundeskanzler Scholz als Idioten bezeichnet und seinen sofortigen Rücktritt gefordert.
Sehr viele haben sich total aufgeregt. So jemand wie Musk darf sich doch nicht so in unsere Innenpolitik einmischen. Er selbst begründet es so, als Großinvestor habe er schlicht das Recht, seine Meinung zu sagen. Die Frage ist ja aber, geht es ihm wirklich nur darum, sein Investment abzusichern, sein Geld oder hat er ganz andere Pläne? Es könnte ja sein, dass die Äußerungen eigentlich bloß zeigen, was Musk langfristig plant.
Ja, wer sich länger und intensiv mit Elon Musk beschäftigt, der merkt, dem geht es ums ganz Große. Der will die Welt verändern oder retten, so sieht er das Ganze. Und dazu greift er, übrigens total Musk-typisch, zu unkonventionellen Mitteln und geht wie immer komplett andere Wege als alle anderen.
Die Welt verändern heißt nämlich für ihn unter anderem eine Welt, in der die Freiheit des Einzelnen das Wichtigste überhaupt ist. Eine Welt, in der der Staat viel weniger Einfluss hat als heute. In der Demokratie, wie wir sie verstehen, zumindest ganz anders wird. Vielleicht sogar gar nicht mehr existiert.
Ist unser Demokratieverständnis vielleicht ein überholtes Auslaufmodell? Welche Ideen, welche Agenda verfolgt Elon Musk da und wie mächtig kann er sowas an der Seite von Donald Trump als sein aktuell vielleicht sogar einflussreichster Berater umsetzen? Seinen Einfluss müssen wir uns auch für Europa mal angucken. Wenn ein Elon Musk immer irgendwie mit am Verhandlungstisch sitzt, wenn europäische Politiker mit Donald Trump etwas besprechen müssen.
Darüber reden wir in dieser neuen Folge unseres Plus-Minus-Podcasts, in dem es bekanntlich um mehr als nur Wirtschaft geht. Mit Anna Planken und mir, David Alf. Man könnte natürlich sagen, ach Leute, das ist irgendein superreicher, bisschen durchgeknallter Typ in den USA, der mit dem anderen reichen und vielleicht ein bisschen durchgeknallten Typen jetzt die Politiklandschaft aufmischen will. Was geht uns das an? Wahrscheinlich, wenn man sich anschaut, was Musk eigentlich will, eine ganze Menge.
That is Musk's vision, that
Musk glaubt, dass die Zivilisation sich in einer Krise befindet und er der Einzige ist, der sie retten kann.
Und Zivilisation gesamt sind dann natürlich auch wir. Der Mann, der Musk da so analysiert, ist Professor Quinn Lobodian, der sich mit den Fantasien und Visionen der Milliardäre aus dem Silicon Valley genau auseinandergesetzt hat. Mit dem haben wir gesprochen. Und so viel gleich schon mal vorweg gesagt, er glaubt, dass die Pläne dieser Superreichen nicht mehr viel mit unserem Demokratieverständnis zu tun haben.
Und was, wenn Elon Musk jetzt so viel Macht hat, dass er seine Ideen einfach zu uns exportieren kann? Ideen, die noch so gar nicht zu unserem klassischen Demokratieverständnis passen. Aber vielleicht ist dieses Verständnis ja wandelbar. So wandelbar wie die politischen Einstellungen von Musk selbst übrigens.
Ja, da sagst du was. Der hat nämlich früher in den USA die Demokraten, also die politische Partei um Obama, Clinton und Biden unterstützt. Früher. Bei der letzten Wahl ist er dann ganz plötzlich als Donald Trump-Fan aufgetaucht. Dessen Wahlkampf hat er fett mitfinanziert. Er soll da mindestens 250 Millionen Dollar reingesteckt haben.
Klingt viel, hat ihm am Ende aber jetzt schon deutlich mehr gebracht. Allein in den ersten Tagen nach der Wahl ist der Kurs der Tesla-Aktie derart nach oben geschossen, dass Musk um 20 Milliarden Dollar reicher wurde. Und Musk hat von Trump auch noch einen wichtigen politischen Posten bekommen.
Das klingt einfach schon wieder nach einem typischen Musk-Investment, das sich für ihn gelohnt hat. Und er bekommt eben nicht nur immer mehr Geld, sondern jetzt auch Macht und Einfluss. Andere Menschen hätten sich wahrscheinlich schon längst irgendwie zurückgelehnt und gesagt, ja, mehr kann ich gar nicht erreichen, mehr geht nicht, jetzt ist mal gut. Aber jetzt reicht's mal, jetzt ist mal gut, gibt's eben bei Elon Musk nicht. Der hat große Pläne und er glaubt, die Welt braucht ihn.
Aber wer ist Elon Musk überhaupt? Aktuell ist er der reichste Mann der Welt. Er verfügt über gut 400 Milliarden Dollar. Um mal ein ungefähres Gefühl für diese Summe zu bekommen.
Oh, Wahnsinn!
Mit diesem Vermögen könnte Musk die beiden wertvollsten deutschen Unternehmen SAP und Siemens auf einen Schlag einfach so komplett übernehmen. Oder aber er könnte fast ein Jahr lang den kompletten deutschen Bundeshaushalt stemmen, aus eigener Tasche.
Und so viel Erfolg wirkt dann anziehend auch auf andere Alpha-Tiere. Erinnert ihr euch, wie der neue politisch mächtigste Mann der Welt, Donald Trump, ihn bei seinen Wahlkampfveranstaltungen auf die Bühne geholt und sich an ihn rangeworfen hat?
Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take
over. Trump lobt Musk in den Himmel. Ohne ihn wäre Amerika nix. Er, der die Autoindustrie revolutioniert hat. Er, der die USA mit seinen Raketen wieder nach vorne gebracht hat. Und während Trump redet, hüpft der Hochgelobte wie so ein Flummi über die Bühne und lässt sich feiern.
Von einer Anhängerschaft, die künftig noch viel mehr Elon bekommt. Denn in der neuen Trump-Regierung hat er eine Schlüsselposition. Er soll zwar kein eigenes Ministerium bekommen, aber er soll eine übergeordnete Behörde leiten. Gemeinsam mit Vivek Ramaswamy, der ist auch Unternehmer und Buchautor. Ihre Behörde heißt Abteilung für Regierungseffizienz oder auf Englisch Department of Government Efficiency. Die Abkürzung davon ist Doge, wahrscheinlich kein Zufall. Das ist auch der Name von Musks Lieblingskryptowährung, dem Dogecoin. Geplant ist mit dieser Behörde angeblich ein Kahlschlag in den US-Behörden. Die Rede war schon von 3/4 der Beschäftigten, die gehen sollen.
Ja, und der Plan, der scheint total klar. Musk mit der Abrissbirne. Die bestehende Ordnung soll beseitigt werden und durch eine neue ersetzt werden. Und das passt dann gut zu seinen größeren Plänen. Um einschätzen zu können, was uns mit diesem Elon Musk blühen kann, müssen wir aber erstmal klären, was ist denn das für ein Charakter? Wo kommt der her? Was hat er vor? Und wenn Leute sagen, Trump ist gefährlich, müssten die dann nicht Musk noch viel gefährlicher finden?
Was man Musk zugutehalten kann, das ist ein echter Macher. Wie es nur ganz wenige gibt. Wie unbeugsam und hartnäckig er sein kann, das zeigt sich ganz gut daran, wie er seine Raketenfirma SpaceX erfolgreich gemacht hat. SpaceX ist nämlich das zentrale Scharnier in einem total weit verzweigten Konzern. Diese Firma soll nämlich seine Vision umsetzen.
Die da heißt, Musk will auf den Mars. Nicht unbedingt er selbst. Er will die Menschheit zu unserem Nachbarplaneten bringen. Er will den Mars kolonialisieren, wie es heißt. Sozusagen als Backup, falls hier auf der Erde vielleicht doch was schief läuft.
Ja, man könnte natürlich sagen, na dann konzentrieren wir uns doch bitte darauf, unseren Planeten nicht zu zerstören. Aber Musk glaubt, dass diese Ausweichvariante nötig ist. Unser Plus-Minus-Team hat für diese Podcast-Ausgabe mit einem Raumfahrtexperten gesprochen, um besser einzuschätzen, ob Musk einfach nur spinnt oder ob sein Plan auch nur den Hauch einer Chance hat.
Dieser Experte heißt Marco Fuchs. Er ist Vizepräsident im Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsgesellschafter der OHB. Das ist ein deutsches Raumfahrtunternehmen, das Satelliten herstellt. Außerdem baut OHB an der europäischen Rakete Ariane mit. Auf die Beine gestellt haben das Unternehmen die Eltern von Marco Fuchs. Er ist also wirklich von klein auf in diese ganze Wissenschaft da reingewachsen. Also jemand, der sich wirklich auskennt in der Branche.
Und Fuchs hat Elon Musk schon mehrmals getroffen, auch Anfang der Nullerjahre, als SpaceX gerade erst angefangen hat. Und interessanterweise trat Musk damals noch eher bescheiden auf.
Ich habe ihn eigentlich eher als schüchtern und still in Erinnerung. Also er hat gar nicht viel geredet und es ist eigentlich eine Person jetzt in der Öffentlichkeit entstanden, die gar nicht so ganz genau zu dem passt, was meine Erinnerung war. Er war eher unscheinbar, aber sehr entschlossen immer.
Diese Entschlossenheit ist schon damals das Markenzeichen von Musk. Und so krass wie bei ihm wahrscheinlich auch ein echter USP, der ihn von allen anderen unterscheidet. Elon Musk hat auch schon damals diesen unbedingten Traum von einem eigenen Raketenunternehmen. Das Problem, er hat eigentlich gar keine Ahnung von der Technik. Schlecht bei einer Sache, die als so ziemlich das Allerschwierigste gilt, was sich so Ingenieure zusammenrechnen und basteln können.
Die Dinger müssen abheben, genau im richtigen Winkel. Es darf nicht zu schnell, nicht zu langsam sein. Die Zündungen müssen zeitlich exakt passen und es wirken unheimliche Kräfte auf alle Teile beim Start. Monatelang wird also gebaut, getüftelt und irgendein kleiner Rechenfehler, eine lockere Schraube und die Rakete löst sich in Rauch auf.
Aber wenn Musk was richtig gut kann, dann ist das Rechnen. Ihm wird eine große mathematische und technische Begabung nachgesagt und er ist enorm lernfähig. Außerdem hat er damals Anfang der 2000er Geld übrig, total viel Geld sogar. Er war größter Teilhaber bei PayPal, ist damals zwar aus dem Bezahldienst rausgedrängt worden, das war für ihn am Ende aber finanziell sogar gar nicht schlecht.
Er wird nämlich ausbezahlt und hat so 250 Millionen Dollar auf dem Konto. Damit könnte er sich mit knapp 30 Jahren zur Ruhe setzen, Leben in Saus und Braus führen, aber Ruhe ist jetzt nicht wirklich so sein Ding, sagt er auch selbst über sich. Und es geht ihm auch nicht um Geld, er will eben die Welt verändern, die Menschheit retten und deshalb will er Raketen bauen. Also holt er sich ein paar erfahrene Techniker und mit knapp 30 Leuten beginnt er mit dem Bau der ersten Rakete, der Falcon 1.
Die schrauben sie zusammen auf einer Pazifikinsel am Äquator. Außer Sand und tiefblauem Meer gibt's dort so gut wie gar nichts. Übrigens auch keine 8-Stunden-Tage, wenig Freizeitmöglichkeiten und all dem Kram, der einen vom Arbeiten abhält. Work-Life-Balance ist ein absolutes Fremdwort für Elon Musk. Das Team ist, wenn man den Berichten glauben darf, trotzdem mit Feuer dabei. Musk wird nämlich auch nachgesagt, dass er unheimlich gut darin ist, andere Menschen mit seiner Begeisterung für seine Projekte anzustecken.
Trotzdem ist dieses Raketenprojekt anfangs ein einziges Desaster. Zwischen 2006 und 2008 versucht das Team dreimal einen Start. Beim dritten Mal setzt Musk seine letzten finanziellen Reserven ein, aber auch diese dritte Rakete explodiert und SpaceX steht vor dem Aus. Musk selbst hat diese Zeit mal als den dunkelsten Moment seines Lebens bezeichnet, aber er ist eben jemand, der nicht aufgeben will. Er treibt nochmal Geld auf, motiviert seine Leute weiterzumachen und der vierte Start gelingt. Die Falcon 1 erreichte den Orbit als erste privat entwickelte Rakete überhaupt. SpaceX ist gerettet, wird in den Folgejahren extrem erfolgreich und inzwischen, sagt der deutsche Raumfahrtexperte Marco Fuchs, ist SpaceX die Firma, die weltweit die meisten Starts macht.
Und inzwischen will Fuchs auch nicht mehr ausschließen, dass Musk sein großes Ziel am Ende doch erreicht. Das, über das alle lange gelacht haben, die Besiedlung des Mars. Es kann wirklich sein, dass aus einer völlig verrückten Idee Wirklichkeit wird. SpaceX hat jedenfalls schon eine Rakete gebaut, mit der man Menschen und ziemlich viel Material dorthin bringen könnte. Die Starship. Fuchs hat sie übrigens auch schon gesehen.
Das war wirklich faszinierend zu sehen, was für eine mächtige Rakete das ist.
Was Musk mit SpaceX erreicht hat, ist beeindruckend. Aber es hat eben auch seine Schattenseiten. Es gibt zwei Biografien, die viel über Musk erzählen. Die stellen wir euch auch in die Shownotes. Und wer die liest, bekommt das Gefühl, Musk ist eigentlich ein Tyrann. Er verlangt von seinen Mitarbeitern völlige Hingabe für die Projekte. Wer sich Urlaub nimmt oder Fehler macht, kann von einem Tag auf den anderen seinen Job verlieren. Egal wie lange oder wie gut er oder sie vorher gearbeitet hat. Es gibt unzählige Anekdoten darüber, wie mies Musk mit seinen Leuten umspringt. Ihm fehlt angeblich jedes Einfühlungsvermögen. Musk selbst sagt von sich, dass er das Asperger-Syndrom hat.
Aber ob wirklich jetzt Asperger der Grund dafür ist oder ob es vielleicht die traumatischen Erlebnisse in seiner Vergangenheit sind, ist komplett unklar. Musk hat jedenfalls eine harte Kindheit hinter sich. Elon Musk wächst in Südafrika auf und erlebt immer wieder körperliche Gewalt. In der Schule wird er krankenhausreif geschlagen, zu Hause soll auch der Vater handgreiflich geworden sein und ihn zusätzlich psychisch fertig gemacht haben. Wer diese Biografien liest, der bekommt einen jungen Elon Musk gezeigt, der sich emotional von seiner Außenwelt eigentlich abkapseln musste, um zu überleben.
Sind jetzt aber eher keine guten Voraussetzungen, um später ein fürsorglicher Chef zu werden. Und er gibt auch selbst zu, dass es ihn gar nicht interessiert, ob ihn seine Mitarbeiter mögen und ob sie sich in seinem Unternehmen wohlfühlen. Was für ihn zählt, ist Leistung. Und zwar am besten nicht 100, sondern 200%.
Musk ist getrieben von seinen Visionen. Und davon gibt es drei Fette. Die erste Vision, haben wir ja schon besprochen, eben die Möglichkeit, den Mars oder andere Planeten zu besiedeln, als Backup, wenn hier auf der Erde nichts mehr gehen sollte.
Die zweite hat auch irgendwas damit zu tun, Mobilität ohne Verbrenner, ohne CO2 auszustoßen, seine E-Auto-Firma Tesla. Und die dritte, die Vision der freien Meinungsäußerung, Free Speech. Deshalb hat Musk Twitter gekauft und den X umbenannt. Musk will, dass jeder ungehindert seine Meinung sagen kann. Nur so, glaubt er, ist Demokratie überhaupt möglich. Wobei wir gleich noch klären müssen, ob ihm die Demokratie wirklich so ein Anliegen ist.
Und bei all seinen Firmen geht's immer um mehr als das Geld verdienen. Er will die Welt verändern. Und eins ist klar, hier gibt es einen großen Unterschied zwischen ihm und seinem zukünftigen Boss Donald Trump. Dem geht es eher um sich selbst. Das schreibt zumindest die eigene Nichte, die Psychologin Mary Trump, in einem Buch über den eigenen Onkel.
Das Buch kam in Trumps erster Amtszeit raus. Der Untertitel: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf. Donald Trump erfüllt demnach alle Symptome für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mary Trump vergleicht ihren Onkel mit einem Dreijährigen, der nie geliebt worden sei. Das wolle er jetzt im hohen Alter noch immer nachholen. Und beliebt machen will sich Trump, indem er die USA wieder groß macht. I will make America great again.
Elon Musk dagegen verspricht, die Menschheit insgesamt greater zu machen. Dass er aufs Beliebtsein überhaupt nichts gibt, haben wir ja gerade schon gehört. Ob ihn jemand mag oder nicht, ist für seine Mission völlig egal. Und wenn ihm für diese Mission irgendwas im Weg steht, dann wird's beiseite geräumt. Egal, ob das jetzt Personen sind oder Gesetze. Und sowas ist nicht ganz ungefährlich. Wenn jemand glaubt, in einem höheren Auftrag zu handeln, dann kann er über Leichen gehen. So jemand hat ja dann immer die Rechtfertigung: Ich diene ja nur einem höheren Ziel.
Wie skrupellos Musk zum Teil vorgeht, das zeigt das Beispiel der deutschen Tesla-Fabrik ganz gut. Die steht inzwischen fertig gebaut in Grünheide, rund 40 Kilometer vor Berlin. Das ist eine Riesenfabrik, die Gigafactory. Auf den ersten Blick ein beeindruckendes Gebäude, beeindruckende Zahlen. 3 Millionen Quadratmeter misst das Werksgelände. Das sind umgerechnet in Fußballfelder 422. Und damit übertrumpft Grünheide sogar das größte BMW-Werk im bayerischen Dingolfing. Dort bei BMW laufen jährlich knapp 300.000 Autos vom Band. Das schafft Tesla zwar noch nicht ganz, Ziel für die nahe Zukunft sind aber 500.000.
Und rekordverdächtig ist auf jeden Fall auch die Bauzeit für das Werk. Nur etwas mehr als 2 Jahre hat man gebraucht, um diese riesige Fabrik hochzuziehen. Und das im superbürokratischen Deutschland, wo man oft alleine Jahre auf die Baugenehmigung wartet, auch wenn man nur ein Familienhaus bauen will. Wir erinnern uns da an unsere Plus-Minus-Bürokratie-Folge aus dem Dezember. Könnt ihr gerne nochmal reinhören.
Für Tesla scheinen solche Bürokratiehürden nicht zu gelten, aber genau hier kommt das Problem. Es ist natürlich grundsätzlich erstmal schön, wenn in Deutschland etwas schnell klappt, aber dass es so schnell gegangen ist, liegt einfach daran, dass Musk ohne Genehmigung losgelegt hat. Weil, naja, lass die Behörden mal prüfen, ist uns doch egal, wir machen unser Ding. Tesla hinterlegt 100 Millionen Euro, quasi als Kaution für den Fall, dass der Bau wieder abgerissen werden muss. Und damit baut Tesla bei den Politikern natürlich totalen Druck auf. Die würden jetzt ziemlich doof dastehen, wenn die Genehmigung dann nachträglich nicht erteilt würde und die Tesla-Fabrik wieder zerlegt werden müsste.
Boah, stell dir das mal vor, diese Schlagzeilen, die würde doch niemand auf sich nehmen wollen. Wenn in Deutschland Bagger eine nagelneue Fabrik für E-Autos wieder abreißen würden, nur weil eine Genehmigung fehlt. Also, Überraschung, gab's natürlich die Genehmigung nachträglich. Und das, obwohl längst nicht alle Probleme und Bedenken ausgeräumt sind, bis heute.
Wir haben mit Steffen Schorch gesprochen, der wohnt in der Nähe der Fabrik und engagiert sich in der Bürgerinitiative Grünheide. Die hat sich von Anfang an gegen die Gigafactory gestemmt. Steffen Schorch sagt, es gibt einen großen Haken. Da, wo die Tesla-Fabrik steht, liegt es natürlich Quellbecken für die Wasserversorgung.
Also der Hintergrund ist folgender, dass in diesem Berliner Urstromtal fließt das Wasser oberirdisch und unterirdisch auf Berlin zu und fließt in den Müggelsee. Und der Müggelsee ist der Rheinwasserspeicher für Berlin. Und daher ist in der gemeinsamen Landesplanung von Berlin-Brandenburg dieser ganze Bereich für Industrieansiedlungen nicht vorgesehen gewesen.
Trotzdem hat Tesla dort seine Fabrik gebaut. Erstmal eben ohne Genehmigung und auch gegen alle Proteste. Das hat bei vielen Bürgern so ein Gefühl der Ohnmacht hinterlassen. Ohnmacht und auch Ungerechtigkeit. Steffen Scheuch sagt, das Wasser, das Tesla bekommt, fehlt jetzt in der Umgebung für neue Wohnhäuser, für Schulen. Die können angeblich nicht mehr gebaut werden, weil zu wenig Wasser da ist. Tesla bezeichnet Scheuch als Entwicklungshindernis für die gesamte Gegend.
Und jetzt? Der Streit um die Tesla-Fabrik hat die Gemeinde völlig gespalten. Entweder man ist für Tesla oder dagegen und viele Menschen haben wieder einmal Vertrauen in die Politik verloren. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, ist diesmal nicht rund gelaufen, aber es musste halt schnell gehen. E-Autos müssen jetzt gebaut werden und nicht erst in 5 oder 10 Jahren.
Könnte man sagen, aber überrumpeln und Tatsachen schaffen scheint eine Geschäftstaktik von Elon Musk zu sein. Grünheide, kein Ausrutscher, sondern ein Beispiel von vielen. Auch in seinen anderen Unternehmen macht Musk Ähnliches. Gesetze scheinen für ihn oft nur so lästige Hindernisse am Rand zu sein, die man ja einfach nur so überwinden muss.
Und wir haben ja schon über Free Speech gesprochen. Elon Musks Kurznachrichtendienst X ist gerade auf Konfrontationskurs mit der EU-Kommission. Es geht um das EU-Gesetz über digitale Dienste, den Digital Services Act. Der soll User in Europa unter anderem vor Hass und Hetze schützen. Elon Musk will aber mit seiner Plattform X gerade jede noch so extreme Aussage ermöglichen. Free Speech eben.
Musk hat sich wegen der ungefilterten Posts auf X eine heftige Auseinandersetzung mit der EU-Kommission geliefert. Seine Behauptung, die Europäische Kommission habe ihm einen geheimen illegalen Deal angeboten. Der angebliche Vorschlag der EU, wenn X Posts still und leise zensiert und niemandem davon was erzählt, dann muss X keine Strafe zahlen. Die anderen Plattformen hätten diesen Vorschlag der EU akzeptiert, X nicht, sagt Musk. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, das kann keiner überprüfen. Aber der Effekt solcher Behauptungen ist, es hängt da irgendwas in der Luft, was die EU erstmal schlecht aussehen lässt. Und Musk selbst, der wirkt jetzt wie der letzte Retter der freien Meinungsäußerung.
Wobei die Redefreiheit bei X da aufhört, wo es gegen Musk selbst geht. Es gab einen Account, der ständig gezeigt hat, wo sein Jet gerade ist. Den hat er löschen lassen. Für sich selbst will er nämlich offenbar schon Privatsphäre. Mehrere Journalisten, die kritisch über ihn berichtet haben, sind bei X ebenfalls verschwunden. Dafür hat Musk sogar eine Rüge vom deutschen Auswärtigen Amt bekommen. Es wirkt also irgendwie ziemlich willkürlich und auch selbstherrlich, wenn man neue Regeln aufstellen will und sich selbst nicht dran hält.
Keine sympathischen Charaktereigenschaften. Aber die Frage ist ja, ist das für uns hier in Europa problematisch, vielleicht sogar gefährlich, wenn so jemand in den USA so viel Macht bekommt und einflussreich wird? Und eins muss man auf jeden Fall festhalten, es ist problematisch, wenn sich ein Elon Musk bei uns über geltende Gesetze hinwegsetzt und in Grünheide einfach Fakten schafft. So untergräbt er unsere Demokratie.
Und da kann ja schon der Verdacht aufkommen, vielleicht geht es ihm genau darum, die Demokratie zu schwächen und letztlich abzuschaffen. Damit wäre er auf jeden Fall nicht allein. Dafür müssen wir nur mal in Silicon Valley schauen. Da gibt es eine Bewegung, der sich in den letzten Jahren einige Milliardäre und Superreiche angeschlossen haben, den Libertarismus.
Das ist sozusagen der radikale Bruder des Liberalismus. Liberalismus kennen wir bei uns in Deutschland, zum Beispiel von der FDP. Dahinter steht die Idee, dass der Staat möglichst wenig eingreifen und einschränken soll. Dann würde die Wirtschaft schon in Schwung kommen. Also vor allem wenige Steuern für Unternehmen und Investoren und keine neuen Staatsschulden.
Libertäre gehen dann noch ein paar Schritte weiter. Für sie steht die Freiheit des Individuums an allererster Stelle. Staatlicher Einfluss ist grundsätzlich zu vermeiden. Das heißt, der Staat soll auf das aus ihrer Sicht absolute Minimum zusammengeschützt werden. Sich gerade noch um die Verteidigung des Landes und um die Sicherheit im Land kümmern. Manche Libertäre fordern sogar die komplette Abschaffung des Staates. Was das alles bedeutet? Keine Steuern, keine Krankenversicherung, keine Unterstützung für ärmere oder bedürftige Menschen und eine Währung ohne Zentralbank, zum Beispiel Bitcoin.
Einer der wichtigsten Vertreter in den USA ist der PayPal-Gründer Peter Thiel. Mit ihm hat Musk immer wieder zu tun gehabt und auch wenn Thiel einer aus der Gruppe war, die Musk bei PayPal rausgedrängt haben, mittlerweile haben sie sich wieder vertragen.
Ist Elon Musk also auch ein Libertärer wie Thiel? Wir haben das Quinn Lebodien gefragt, der ist Professor für internationale Geschichte an der Boston University und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Kapitalismus ohne Demokratie. Für Quinn Lebodien ist Elon Musk eher ein untypischer Vertreter dieser Libertarismusbewegung. Er will den Staat nämlich gar nicht abschaffen, er will ihn für seine Zwecke nutzen.
Elon Musk, I think, imagines something where there's a melding of private power and public power.
Elon Musk stellt sich eine Art Verschmelzung von privaten und öffentlichen Kräften vor, mit dem Staat als Juniorpartner, Geldgeber und Unterstützer. Das geht so weit, dass traditionelle Formen von Wahlen und Demokratie irrelevant werden. Das ist, glaube ich, Musks langfristige Zukunftsvision und das hängt mit seiner fixen Idee zusammen. Musk glaubt, dass die Zivilisation sich in einer Krise befindet und er der Einzige ist, der sie retten kann.
Wenn Quinn Lebodien recht hat, dann ist Musk allerdings genauso wenig an einer funktionierenden Demokratie interessiert wie die Libertären um Peter Thiel. Der eine will den Staat als Juniorpartner für seine Zwecke einspannen, der andere will ihn ganz abschaffen. Beides geht gegen unsere aktuelle Vorstellung davon, wie wir in einer Demokratie zusammenleben wollen. Und auch wenn die USA weit weg sind, wenn Menschen mit solchen Ideen Einfluss haben, dann kommen die auch irgendwie mal bei uns an.
Und jetzt könnte man ja so ein bisschen zugespitzt fragen, ist am Ende Trump gar nicht unser größtes Problem, sondern Elon Musk? Was klar ist, Musk hat sehr, sehr, sehr viel Geld. Also ohnehin schon viel Macht. Jetzt hat er aber auch noch viel Einfluss in der neuen Regierung. Und er glaubt, die Welt retten zu müssen. Und dabei stehen ihm starke Staaten nur im Weg. Klar, dass er sich dann auch in den deutschen Wahlkampf einmischt. Ein politisch gespaltener deutscher Staat und ein schwaches Europa könnten ihm und seinen Plänen einfach weniger entgegensetzen.
Tja, also, was ist denn von so jemandem, wir müssen jetzt schon sagen, Neupolitiker, Unternehmer, Tausendsasser Musk zu erwarten? Für uns in Europa, für uns direkt in Deutschland. Ob der uns an der Seite von Trump gefährlich werden kann? Vielleicht sogar gefährlicher als Trump, wird sich zeigen. Aber wir sollten uns dieses Duo genau angucken und hinhören. Da gibt es in mehrerer Hinsicht mehrere Knackpunkte. Trumps geplante Anti-China-Politik kann sehr schwierig werden für unsere Wirtschaft und sogar für den Weltfrieden.
Elon Musks Umgang mit demokratischen Staaten und ihren Regeln könnte auch gefährlich werden. Erst recht, solange Elon Musk die Rückendeckung von Donald Trump hat und Europa unter Druck setzt. Ganz viel wird davon abhängen, ob die beiden an einem Strang ziehen.
Ja, und genau da kommt der wichtigste Knackpunkt ins Spiel. Die Sollbruchstelle vielleicht. Ob und wie lange die beiden an einem Strang ziehen, ist noch gar nicht so klar. Denn zum Beispiel bei den Zöllen vertreten sie komplett unterschiedliche Positionen. Hohe US-Zölle wären für das internationale Firmengeflecht von Musk total schädlich. Und sein Ziel, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, das passt auch überhaupt nicht zu Trumps Vision von einem Öl- und Gasstaat.
Und ganz unabhängig von den verschiedenen politischen Positionen ist es auch fraglich, wie lange die beiden persönlich miteinander klarkommen. Es gibt zum Beispiel dieses Video, als Trump im November gemeinsam mit Musk beim Start einer Starship-Rakete zusieht. Musk ist voll in seinem Element, der erklärt die Details zum Start, zur zukünftigen Mars-Mission. Und Trump steht daneben mit unbewegter Miene und man hat so ein bisschen den Eindruck, es käme gar nicht gut klar mit dieser Situation. Musk, der super erfolgreiche Unternehmerstar und er als künftiger Präsident eigentlich nur der Zuschauer. Kann natürlich sein, dass der Eindruck nur täuscht.
Naja, es ist auf jeden Fall auch psychologisch spannend zu sehen, was aus zwei Alpha-Tieren wird, wenn sie so eng zusammenarbeiten wollen. Könnte sogar sein, dass das Projekt Weltveränderung am Ende an sowas Einfachem wie zwei großen Egos scheitert.
Und sollte diese Veränderung tatsächlich gefährlich für uns und unsere Demokratie werden, dann müssen wir vielleicht einfach hoffen, dass es die beiden nicht lange miteinander aushalten.
So ein bisschen wie bei Bertolt Brecht heute, ne? Wir stehen am Ende alle Fragen offen. Und wir müssen hoffen und gucken und abwarten. Aber so ist es nun mal. Wer weiß denn vorher schon, was später rauskommen wird?
Vielleicht habt ihr ja eine ganz konkrete Haltung dazu, seht Dinge ganz anders oder genauso, dann könnt ihr uns das übrigens jederzeit sehr, sehr gerne schreiben. plus-podcast@ard.de ist unsere Mailadresse. Und apropos, hier nochmal die Bitte, meldet euch auch, wenn es um Feedback geht, denn wir wollen ja auch langfristig ganz viel lernen und besser werden und noch besser werden. Und auch dazu habt ihr Ideen, was gut ist, was noch nicht ganz so gut ist, dann schreibt sie uns plus-podcast@ard.de.
Ja, ist eine ganz wichtige Geschichte, denn man schreibt ja ganz oft, was einem nicht gefällt, aber die, die was gut finden, sollten auch aktiv werden, denn das nimmt man immer so selbstverständlich hin. Ne? Ach ja, das gefällt mir immer so gut. Schreibt uns das bitte rein, damit das nicht am Ende rausradiert wird, wenn wir sagen, wir basteln und schrauben mal an unserem Podcast ein bisschen rum. Ganz wichtig natürlich, wenn ihr das mögt, was wir machen und interessiert seid an spannenden Wirtschaftshintergrundfragen, abonniert uns doch einfach. Dann kriegt ihr jeden Mittwoch die Erinnerung, jetzt wieder neuer Podcast aufs Handy oder im Computer, wo auch immer ihr uns hört. Ihr werdet sofort benachrichtigt.
Ein großer Dank geht raus an den Autoren dieser Folge, Christian Sachsinger.
Und an die Redakteurin, Christine Bergmann.
Und in der Technik sitzen John Krohl und Raphael Kistner.
Das war's von uns. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Aber wir haben natürlich wie immer noch einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr gleich weiterhören wollt, weiter Podcast suchten wollt. Vielleicht habt ihr Lust auf kurze Geschichten aus der Wissenschaft, die ihr weitererzählen könnt. Dann lautet unser Tipp, die Kolleginnen und Kollegen vom Podcast IQ Wissenschaft, schnell erzählt, haben genau das Richtige. Die suchen nämlich für euch laufend neue Geschichten aus der aktuellen Wissenschaft, die man einfach mal so beim Pausenkaffee weitererzählen kann.
Da geht es zum Beispiel um die Frage, wo der größte Schatz unseres Sonnensystems schlummert. Wahrscheinlich sucht auch schon Elon Musk danach. Oder wie viele Tassen Kaffee gesund fürs Herz sind. Oder wann bricht der nächste Vulkan in Südeuropa aus? Sie erzählen von Robotern der Zukunft oder von einer 15 Meter langen Schlange. Wo die lebt, das erfahrt ihr bei IQ Wissenschaft schnell erzählt. Und den Link findet ihr in den Shownotes.